Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Michael und ich sind aus Ungarn zurück. Da sah alles lange nach einem Sieg für Charles Leclerc aus mit Ferrari, aber das Blatt hat sich gewendet und McLaren hat wieder einen Doppelsieg eingefahren. Der vierte in Folge, diesmal mit Lando Norris an der Spitze und einer sehr ungewöhnlichen Taktik. Der hat nämlich mit einer Einstoppstrategie gewonnen. Schmidti, wir haben alle Zweistopp vorher erwartet. Piastri ist Zweistopp gefahren. War das ein Vorteil, ein unfairer für den Norris?
Nee, würde ich nicht sagen, weil die Taktik von Norris ist ja aus der Not heraus geboren worden. Eigentlich hat Norris das Rennen schon am Start verloren, kann man sagen. Er war dann Fünfter in der ersten Runde, ist dann relativ schnell an Alonso vorbeigekommen, hat sich aber an Russell festgebissen. Er ist 18 Runden lang hinter ihm hergefahren, hatte schon auf Leclerc schon 7 Sekunden Rückstand, auf seinen Teamkollegen 5. Das holt man normalerweise mit der gleichen Strategie nicht auf. Und dann kam ihm ein bisschen entgegen, dass McLaren einen Undercut gegen Leclerc machen wollte. Der war meiner Ansicht nach zu früh. Er hatte gar keine Chance auf Erfolg, denn Piastri lag zu dem Zeitpunkt 2,5 Sekunden zurück. Also so mächtig war der Undercut dann auch nicht. Und dadurch hat er natürlich viele Leute reingezogen. Jetzt war die einzige Chance für Norris erstmal überhaupt länger zu fahren. Ich glaube, da war noch gar nicht die Idee des Einstopprennens geboren, einfach mal ein Reifendelta aufzufahren für 4, 5, 6 Runden. Und dann kam mir die Ansage, ich glaube, ich war schon so Runde 28, hat der Renningenieur von Norris gefragt, kannst du dir vorstellen, mit dem harten Reifen 40 Runden zu fahren? Also mit anderen Worten, kannst du dir ein Einstopprennen vorstellen? Und da er eh schon fast an der Zielmarke war, hat er natürlich gesagt, ja, probieren wir es. Das war seine einzige Chance. Und deswegen fand ich es auch nicht unfair. Im Gegenteil, man hat dann auch versucht, Piastris Zweistopp-Strategie zu optimieren, indem man nicht auf Leclerc gefolgt ist, der ja dann den Undercut von Piastri diesmal antizipiert hat, da war der Abstand viel geringer, sondern hat den Piastri fahren lassen, damit er möglichst lange ein sehr, sehr großes Reifendelta, das waren 14 Runden zu Norris, dann ausnutzen kann. Also man hat ihm wirklich alle Chancen gegeben. Jetzt kann man diskutieren, ja, wenn er vielleicht noch eine Runde früher gekommen wäre, wäre es dann nicht besser gewesen. Aber wir haben ja gesehen, Piastri war an Norris dran, 5 Runden vor Schluss. Und das mit dem Überholen war fast unmöglich. Er hätte ein Überholdelta von einer Sekunde gebraucht pro Runde und er war vielleicht so 5, 6 Zehntel zu dem Zeitpunkt schneller. Also es war fast nicht machbar.
Was ich spannend fand, dass Andrea Stella danach gesagt hat, sie waren sich ja selber lange nicht sicher, ob diese Einstoppstrategie überhaupt funktioniert. Das haben sie ja dann eigentlich erst entschieden, weil sie auch von Zweistopp ausgegangen sind, als wirklich dieser Stint mit den Medium-Reifen dann immer noch halbwegs in Ordnung war. Und es war sein großes Glück eigentlich, also Glück im Unglück, dass Norris da wirklich in der ersten Runde so zurückgefallen ist.
Genau, ich meine, ein Einstopprennen war grundsätzlich schon möglich. Natürlich schwieriger bei dem Tempo, das vorne gefahren wird. In der Mitte sind ja viele ganz bewusst ein Einstopprennen gefahren. Man muss das vielleicht ein bisschen erklären, das ist ganz witzig. Ungarn war immer eigentlich ein Zweistopprennen. Und letztes Jahr hat Yuki Tsunoda, der fuhr damals Toro Rosso, hat ein Einstopprennen gewagt, was eigentlich schon aussichtslos war, hat aber funktioniert und nur dadurch ist er in die Punkte gefahren. Also er wurde, glaube ich, Neunter. Und dann haben viele Teams gemerkt, Mensch, unter Umständen bei bestimmten Konstellationen sollte man vielleicht auch einen Einstopp probieren, auch auf anderen Rennstrecken. Und das hat so eine Welle nach sich gezogen. Russell hat ja dann mit einem Einstopp in Spa gewonnen, er wurde dann disqualifiziert, aber egal. Dann Leclerc hat mit einem Einstopp in Monza gewonnen. Das war so eine richtige Welle. Und diese haben ja sehr, sehr viele Einstopprennen. Es hängt natürlich immer davon ab, was ich will. Wenn ich ein Rennen fahren will wie Alonso, der einfach nur darauf bedacht ist, freie Bahn zu haben, aber weiß, die ersten 4 oder 5 kann ich sowieso nicht einholen, dann kann ich mir einen Einstopp von vornherein planen. Bloß bei den McLaren war klar, da geht es zur Sache. Die mussten dem Leclerc hinterherfahren und sie fahren ja auch gegeneinander. Und da ist es natürlich sehr viel schwieriger. Und deswegen verstehe ich Andrea Stella schon, dass man sich am Anfang nicht sicher war, ob das funktioniert.
Und der Zweikampf, den fand ich noch richtig spannend dann am Ende zwischen Piastri und Norris. Das ging ja eigentlich alles auch super fair wieder vonstatten, würdest du sagen.
Ja, es war halt so ein kleiner Verzweiflungsangriff. So ähnlich wie in Österreich, werden ja wieder fast zusammengestoßen. Hat es aber noch gut gerettet, der Piastri. Also andere holen sich da wahrscheinlich einen Bremsplatten. Er hat also dann doch nochmal aufgeschlossen. Aber wie gesagt, es ist in diesen Kurven, in diesem Kurvengewirr zur Folge, ist unheimlich schwer. Piastri hat ja selber gesagt, du bist dann 2, 3 Kurven schneller als der Vordermann, schließt auf, wirst aber dann bestraft, weil du so nah dran bist, dass du die nächsten 2, 3 Kurven wieder verlierst. Es wäre wahrscheinlich leichter, wenn am Hungaroring zwischendrin nochmal so eine kleine Gerade zum Ausruhen wäre. Wie gesagt, geht nicht und Nico Hülkenberg hat uns nach dem Rennen erzählt, inzwischen ist es auf Strecken mit so langsam mittelschnellen Kurven schwieriger im Verkehr zu fahren als in den superschnellen Kurven. Also wenn da 2, 3 Autos vor dir sind im Feld, du denkst, es ist ein anderes Rennen oder ein anderes Rennauto. Es ist so viel verwirbelte Luft, man kann sich kaum da wirklich auf der Straße halten.
Ja, und Piastri hat, glaube ich, auch gesagt, selbst wenn das Rennen noch länger gedauert hätte, es hätte wahrscheinlich nicht mehr wirklich gereicht. Also insofern.
Genau, also das war einfach das Delta zu klein. Man konnte schon überholen, aber da musste einer deutlich schneller sein als der andere.
Mhm. Der große Verlierer, also ich meine, Piastri hat sich ja mit Platz 2 ganz gut aus der Affäre gezogen, der große Verlierer Charles Leclerc. Hm. Bei Ferrari war da wirklich der Wurm drin in diesem Rennen, eben erst, ich glaube, ab Runde 40 war es dann. Davor sah der aus wie ein richtig, richtig heißer Siegkandidat. Und dann ging irgendwie gar nichts mehr. Die ersten Anzeichen waren ja schon diese kryptischen Funksprüche von Leclerc, der irgendwie gesagt hat, Leute, wir müssen das vorher besprechen, was auch immer er damit gemeint hat. Dann kam ja, glaube ich, als zweites irgendwie, ja, wir hätten das anders machen müssen, wir werden dieses Rennen verlieren. Mhm. Also warum hat der ab Runde 40 da so abgebaut nach seinem zweiten Stopp?
Ja, das ist das große Geheimnis. Ferrari will es ja nicht sagen. Also Fred Vasseur hat gesagt, irgendwas mit dem Chassis, vielleicht Energiemanagement. Energiemanagement glaube ich nicht, weil das hätten die Leute sofort gesehen und das hätte man auch zugeben können. Das mit dem Chassis war schon ein bisschen seltsamer, weil es passiert ja direkt nach dem Boxenstopp. Da wird man natürlich dann hellhörig. Was passiert beim Boxenstopp? Man kann am Boxenstopp nur zwei Dinge ändern. Frontflügel, das haben sie auch gemacht, sieht man ganz klar im Bild. Und natürlich die Reifendrücke, das sieht man nicht, weil das wird irgendwo in der Garage eingestellt. Mhm. So, Frontflügel hat Vasseur direkt angesprochen und sagt, da haben wir keinen Fehler gemacht, das haben wir überprüft. Weil es war ja so, Leclerc hat plötzlich Grip verloren und auch die Balance des Autos. Also wie gesagt, Frontflügel wäre eine Möglichkeit. Was jetzt die andere Möglichkeit ist, die wir nicht nachweisen können, dass sie zu viel Reifendruck gegeben haben. Da muss man natürlich fragen, warum. Entweder ein Fehler oder bewusst. Wenn sie es bewusst machen, dann kommt natürlich der alte Verdacht wieder auf. Ferrari hat Schwierigkeiten mit seiner Schutzplanke unter dem Auto, also mit den Befestigungsplatten, dass die sich zu stark abnutzen. Die haben das gemerkt und mussten dann im letzten Stint einfach auf Vorsicht fahren. Und das Einfachste ist, ein bisschen mehr Reifendruck zu geben, dann kommt das Auto höher. Man könnte natürlich auch Lift and Coast machen, aber da fällt es den anderen mehr auf. Und wir hatten es ja schon zweimal in diesem Jahr, dass Leclerc im letzten Stint Fahrt rausnehmen musste. Es waren Imola und Spielberg. In Spielberg hatte man ganz klar an den Funksprüchen erkannt, der muss viel Lift and Coast machen. Das heißt, am Ende der Gerade, wo natürlich das Auto am meisten auf die Straße gedrückt wird, weil der Abtrieb am höchsten ist, die Geschwindigkeit ist am höchsten, geht er vom Gas. Dadurch hat das Auto nicht so viel Bodenkontakt. Diesmal hat aber Vasseur gesagt, nee, das ist nicht miteinander zu vergleichen, weil bei den beiden ersten Malen haben wir 2 bis 3 Zehntel verloren, diesmal haben wir fast 2 Sekunden verloren. Das ist ein bisschen übertrieben. Leclerc hat in den letzten 30 Runden, glaube ich, 37 Sekunden verloren, also sagen wir 1, noch mal was pro Runde. Wie du schon sagst, der Funkspruch von Leclerc war auch ein bisschen verdächtig, weil er hat ja gesagt, Leute, ich hätte das Problem anders gelöst. Also muss er eigentlich das Problem gekannt haben. Ich glaube, das spricht schon sehr, sehr viel dafür, dass sie wieder mal zu tief gefahren sind und dann in Konflikt mit der Bodenplatte gekommen sind. Das Rennen war ja auch sehr schnell, ja, logischerweise. Er musste ja Gas geben, damit er vor den McLaren bleibt. Ich glaube trotzdem nicht, dass er gewonnen hätte, selbst wenn er den letzten Stint hätte in dem Tempo durchfahren können, das er in den ersten beiden Stints gezeigt hat. Piastri hätte er wahrscheinlich geschlagen, aber nicht Norris. Norris fuhr ja auch gegenüber Leclerc auf einer anderen Strategie. Mhm. Also er hätte den Norris genauso einholen müssen. Ja, und dann wäre auch vor der Aufgabe gestanden, den zu überholen. Mhm. Was jetzt? Warum soll es dem Ferrari besser gehen als dem Piastri?
Mhm. Russell hat ja auch nach dem Rennen diese Theorie in die Welt gesetzt. Vielleicht wollte Ferrari einfach eine Disqualifikation vermeiden mit der Taktik. Und Russell ist ja eine Weile hinter Leclerc hergefahren und hat es ja so ein bisschen beobachtet. Mhm. Also wahrscheinlich ist das eine mögliche Erklärung.
Ja, also was man sich vielleicht sonst noch vorstellen kann, sie fahren ja seit 2 Rennen jetzt, das war das 2. Rennen, wo die neue Hinterachse eingebaut wurde, dass da vielleicht mit der Einstellung irgendwas nicht gepasst hat von Anfang an, was sich dann so verschlechtert hat am Ende. Aber wie gesagt, ich glaube, die wahrscheinlichste Theorie ist schon die, die du jetzt gerade nochmal angesprochen hast. Die sind zu tief gefahren und mussten halt dann dafür den Preis bezahlen.
Was auch für mich ein bisschen dafür spricht, ist, dass Leclerc ja wirklich sauer am Funk war und hinterher dann in den Interviews so zurückgerudert ist und gesagt hat, ja, ich hatte vielleicht noch eine Info nicht, die das Team aber hatte und wahrscheinlich war es jetzt doch irgendwas am Chassis. Also das klang so ein bisschen wie so eine abgesprochene Kommunikation einfach.
Ich glaube, das fand eine kleine Gehirnwäsche statt auf dem Weg zwischen Auto und diesen Pressekonferenzen oder beziehungsweise den TV-Interviews. Also ich glaube auch, der sagt natürlich im Rennauto das, was er denkt und was ihm gerade eben was sein Gefühl ist. Und ich glaube, das war ehrlicher als das, was er dann im Nachhinein erzählt hat.
Ja, definitiv. Es war so ein bisschen tragisch, denn wir haben ja im Qualifying die erste Ferrari-Pole dieses Jahres gesehen. Wie aus dem Nichts in Q3, Leclerc plötzlich auf der Pole, Hamilton nur auf Platz 12 war es, glaube ich, der von sich selber gesagt hat, er sei völlig nutzlos und Ferrari braucht einen anderen Fahrer. Es war echt schon ja, traurig. Kannst du kurz erklären, wie kamst du dieser überraschenden Pole und warum war Ferrari da plötzlich so stark und ja, dann halt wieder diese Differenz im Rennen?
Also Ferrari war, man muss das dazu sagen, seit die jetzt den neuen Unterboden haben und seit Spa auch die neue Hinterachse, ist Ferrari deutlich besser geworden. Es ist im Moment das zweitbeste Auto im Feld, ganz klar. Ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass es zur Pole reicht. In den freien Trainings sind die McLaren ja geflogen. Also man, das war die Paraderennstrecke für McLaren. Die nächste wird leider auch wieder so sein, Zandvoort. Wenn das Auto was wirklich super, super gut kann, dann sind es mittelschnelle Kurven. Das sind nur mittelschnelle Kurven. Also die hatten die Konkurrenz an die Wand gefahren in den freien Trainingssitzungen. Ich war ja immer so zwischen 3 und 5 Zehntel. Mhm. Und auch im Q1, Q2 war McLaren da. Und plötzlich kommt dieses Q3 und wie aus dem Nichts fährt der Leclerc auf die Pole Position. Also wie gesagt, erster Faktor, das Auto ist deutlich besser geworden. Es kann jetzt in einem etwas größeren Fenster fahren, was die Bodenfreiheit im Heck anbetrifft. Sie haben jetzt mit dieser Anti-Lift-Hinterachse ein Werkzeug gefunden, wo man dieses Auto eben auch in diesem Bereich relativ zuverlässig halten kann. Aber im Endeffekt war es einerseits Glück, dem Leclerc hätte genau das gleiche passieren können wie dem Hamilton. Bei Hamilton ging es um 15.000stel. Vasseur hat gesagt, er hat für den Moment geglaubt, wir wären 11. und 12. Ja, und der Leclerc hat es ja auch gerade noch so reingeschafft ins Q3. Also das war wirklich Pech jetzt aus Sicht von Hamilton. Und Vasseur hat gesagt, ich könnte auch vielleicht sagen, Glück für den Leclerc, dass er da reingekommen ist. Und dann hat Ferrari was wirklich Entscheidendes gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es gelernt haben von Aston Martin, aber Ferrari hat gesagt, wir müssen früh raus im Q3. Was ja eigentlich heißt, man schenkt ein bisschen Rundenzeit her, weil die Rennstrecke wird schneller, kommt ja mehr Grip auf die Bahn. Aber was da entscheidend war, war, es war schon sehr, sehr windig die ganze Zeit und der Wind begann dann zu drehen im Q3. Es ist eigentlich um 180 Grad gedreht und Ferrari wollte, dass Leclerc in freier Luft fährt. Die Astons waren zu schnell, die waren beide gleichzeitig draußen. Können wir später, wenn wir auf Aston Martin noch zu sprechen kommen, nochmal erzählen. Die waren immer die Ersten das ganze Training durch und Ferrari hat es denen nachgemacht. Die hatten aber so eine, glaube ich, so um die 2 Minuten Luft zu den Aston Martins. Das heißt, Leclerc war mutterseelen alleine auf der Bahn, was natürlich ein Vorteil ist. Er hatte also nur mit dem Wind zu kämpfen. Die McLaren haben mit den Wölfen geheult, waren da mittendrin in dem ganzen Paket. Jetzt kommen noch die Turbulenzen durch die anderen Autos dazu. Und der Wind, der dann immer böiger wurde, der hat die McLaren aus der Bahn geworfen. Andreas Seller hat uns ja vorgerechnet, wenn man die einzelnen Kurven anschaut und wir uns selbst vergleichen mit den Q2-Zeiten, dann haben wir im Q3 vier Zehntel verloren, nur durch den Wind. Dazu kam noch, dass die Piloten natürlich merken, das Auto wird nervöser, unruhiger, man könnte ja vielleicht abfliegen, dann kommt noch eine gewisse Vorsicht dazu. Also sie haben eine halbe Sekunde hergeschenkt, dann wäre natürlich McLaren wieder vorne gestanden. Also Ferrari hat da den Augenblick genutzt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, Leclerc ist in den ersten zwei Stints echt stark gefahren. Im ersten Stint hat er sich sogar von Piastri ein bisschen abgesetzt. Auch hier sagt Vasseur wieder, Füße auf dem Boden halten. Er hat natürlich den Vorteil des Spitzenreiters. Er fährt als Einziger in freier Luft. Der Piastri muss die schlechte Luft schlucken. Der nimmt dann automatisch ein bisschen Abstand. Das war vielleicht jetzt nicht das reale Bild. Aber ich würde mal sagen, in den ersten zwei Stints hatte er so ungefähr das Tempo der McLaren. Dann kam eben, wie gesagt, dieses mysteriöse Problem.
Ja, ich fand auch spannend, es war, glaube ich, das knappste Qualifying überhaupt in der Formel 1. Ich glaube, Platz 1 bis Platz 10 waren eine halbe Sekunde
so was, oder irgendwie ja, sowas. Also, die ersten vier, glaube ich, in 0,05 Sekunden oder 0,53 Sekunden. Ich glaube, der Alonso war auch noch knapp ein Zehntel hinten. Das war irre. Unglaublich. Ja. Und das zeigt eben, wie eng es dazugeht und wie schnell man plötzlich blöd aussieht, wie Hamilton. Ja. Ja. Ich meine, Hamilton war am Boden zerstört, wirklich. Als er dann nach den TV-Interviews kommt, er dann noch immer zur schreibenden Presse. Der hat eigentlich keine Antworten gegeben. Er hat den Mund geöffnet, aber nichts gesagt. Mhm. Der war komplett fertig. Es sieht natürlich für ihn blöd aus. Er ist 12., Leclerc ist 1. Und wenn wir dann vielleicht dann fangen noch Leute irgendwelche Rundenzeiten an zu vergleichen, was in dem Fall gar nicht funktioniert hat, weil das Q2 war ja schneller als das Q3. Das Q1 war teilweise so schnell wie das Q3, eben dadurch, dass der Wind gedreht hat. Also er hat sich da meiner Ansicht nach ein bisschen zu stark in die Pflicht genommen. Man hat ihm das dann auch später erklärt, du, das hätte dem Leclerc genauso passieren können wie dir. Er ist jetzt deswegen nicht nutzlos, wie er gesagt hat. Natürlich ist der Leclerc im Moment der schnellere Fahrer, aber es ist jetzt nicht ein Unterschied Platz 1, Platz 12. Er muss einfach ruhig an sich arbeiten, da vielleicht weniger emotional werden. Er, er, er sieht ja, dass der Ferrari jetzt besser wird, das muss er für sich nutzen. Und es wird schon mal eine Rennstrecke kommen, wo es dann für ihn klappt. Und ich glaube, dann ist er auch mental wieder ein bisschen besser drauf.
Für mich war das so ein bisschen eine Parallele mit Lando Norris in den Zeiten, in denen er zu hart mit sich umgegangen ist. Ja. Hätte ich jetzt vom Lewis so in dem Ausmaß nicht erwartet. Und ich finde es auch, wie gesagt, wenn man es relativiert, wie wir gerade schon besprochen haben, dann war das jetzt eigentlich gar nicht so ein riesiger Unterschied, sondern einfach auch ein bisschen Pech
genau, dabei. Genau, ja, absolut. Also wie gesagt, es hat ja auch noch andere schwer erwischt. Also Hülkenberg gleich im Q1 ausgeschieden, Sainz war im Q2 draußen. Also es, wie gesagt, das geht da um Tausendstel und dann schaut man unheimlich schnell, unheimlich schlecht aus.
Wobei beim Rennen ist es ja auch nicht wirklich vorwärts für ihn gegangen.
Dann ja, er steckte halt in diesem DRS-Zug fest. Sie haben eine andere Strategie gefahren, das heißt den harten Reifen zuerst, damit war ein Stopp klar. Aber man kommt in diesem DRS-Zug nicht weiter. Selbst der Piastri hatte ja am Ende ein Problem, den Neues zu überholen. Und der steckte gar nicht in einem DRS-Zug. Also wie gesagt, da mittendrin im Feld, jeder gibt dem anderen DRS, dann wird es noch schwerer, da vorbeizufahren. Man musste vielleicht eine alternative Strategie sich überlegen, wie Verstappen. Dass man sich die Schikane aussucht als Überholort. Das hat bei dem ja 3-4 Mal geklappt. War wirklich starke Manöver. Hätte sich vielleicht einmal abschauen können. Oder man hätte ein Team funken können, passt mal auf, da geht vielleicht was. Aber ansonsten war man da schon relativ fest betoniert in diesem Feld.
Wir haben gerade über die knappen Abstände schon gesprochen. Was auch super eng war, George Russell, 53.000stel auf die Pole verloren. Der hätte beinahe die Pole holen können. Insgesamt Mercedes in den letzten Rennen eher so Mittelmaß, jetzt wieder Podiumskandidat mit der alten Hinterachse. Ich glaube, das war so der Schlüssel. Ja. Gib uns da mal so ein bisschen Einblick, wie du das siehst.
Ja, in dem Fall war wirklich Rückschritt ein Fortschritt. Sie haben, um nochmal ganz kurz die Geschichte aufzuzählen, die neue Hinterachse kam mit einigen anderen neuen Teilen. Frontflügel war da dabei, auch Unterboden kam in Imola. Dann lief es in Imola nicht. Dann hat man gesagt, oh nee, Hinterachse, das ist so ein großes Element. Das ist auch diese eine Anti-Lift-Hinterachse. Das heißt, das Auto soll beim Bremsen nicht so mit dem Heck nicht so nach oben kommen, um eben eine stabile Plattform für die Aero zu schaffen. Haben wir gesagt, nee, jetzt bauen wir die mal wieder aus und probieren die ganzen anderen Upgrades, die wir da gebracht haben, Imola, ob die vielleicht einen Einfluss hatten. Na, hat es ein, zwei Rennen, ja, einmal hat es gar nicht funktioniert in Monaco, aber Monaco ist eben eine spezielle Strecke. In Barcelona war es wieder so einigermaßen, hat man gedacht, nee, die Hinterachse ist es doch nicht. Kam die zurück und dann kam eigentlich, aus Sicht von Mercedes natürlich super, aber im Nachhinein eigentlich schlecht, dieser völlig irreführende Sieg in Montreal. Dann hat man sich wieder auf den richtigen Weg geklappt, logischerweise, weil ja auch Antonelli Dritter geworden ist. Und das kam nur deswegen zustande, weil Montreal, es gibt nur einen einzigen Kurventyp, da kann man das Auto natürlich perfekt drauf abstimmen. Und diese Kurve, dieser Kurventyp entlarvt nicht das Problem, das Mercedes hatte aufgrund der Aufhängung. Denn man bremst gerade auf die Kurve zu und fängt dann erst an einzulenken und konzentriert sich nur noch auf den Ausgang, dass man möglichst gut aus der Schikane rauskommt. Dann kamen die Strecken, wo man letztes Jahr sehr stark war, waren wir jetzt extrem schwach, haben alle mittelschnelle, schnelle Kurven, wo man auf der Bremse einlenken. Genau da wurde das Heck instabil. Der Antonelli hat komplettes Vertrauen verloren. Russell hat es ein bisschen besser gemanagt. Klar, er ist ja auch, viel erfahrener und hat da schon einiges durchgemacht. Und dann kam er eben nach 3 Rennen zu dem Schluss, ja, jetzt müssen wir es doch wieder mit der alten probieren, vielleicht ist die doch schuld. Russell hat dann seine Ingenieure ein bisschen in Schutz genommen, hat gesagt, man kann nicht nach einem Rennen, wenn man so ein großes Upgrade kommt, ausfiltern, was da was ist. Man braucht da mehrere Rennstrecken, um dann mal überhaupt zu begreifen, wo die Schuld liegen könnte. Und jetzt war Ungarn eine gute Strecke, das auszuprobieren, eben gerade wegen der Kurven und der Problematik, die man hatte. Also wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es da erst recht nicht. Alte Hinterachse drin, Fahrer sofort wieder Vertrauen gehabt. Und man kann sagen, Mercedes ist jetzt wieder so gut wie vor dieser Krise.
Tierlauf, genau, ja, genau, diesem Labyrinth.
Ja. Und jetzt das Tragische ist, die Upgrades sind ja abgeschlossen, mehr oder weniger. Also man kann jetzt nicht auf dieser Basis neue Upgrades machen. Da geht natürlich alles schon für 2026. Toto Wolff hat dann nach dem Rennen gesagt, jetzt müssen wir halt das, was wir haben, irgendwie vom Setup her optimieren oder vielleicht noch da oder da ein kleines Ding dazu machen. Aber im Endeffekt kommt jetzt nichts mehr dran.
Ja,
also jetzt, man hätte diese Erkenntnis eigentlich 5, 6 Rennen früher gebraucht, das muss man sagen.
Ja. Ja, aber eigentlich sind die jetzt wieder da, wenn es dann bei den Rest der Rennen mit der alten Hinterachse genauso
ist. Ja, also Russell ist ja noch auf Platz 3 gefahren, muss man sagen. Auch der Speed war ordentlich im Rennen. Also er war natürlich nicht auf McLaren-Niveau, aber das ist ja keiner. Er war zum Schluss dann schneller als der Ferrari, aber Ferrari war mit dem Problem behaftet. Also das sieht jetzt schon wieder besser aus. Auch Antonelli beginnt sich zu fangen. Er hat jetzt endlich einen Punkt in Europa gemacht. Das war sein allererster Punkt auf Rennstrecken, die er kennt, weil sonst hat er immer geglänzt auf denen, die er nicht kennt. Er hat ja auch gesagt, meine Fahrweise war besonders abträglich mit den Problemen, die wir hatten, weil er sehr, sehr aggressiv einlenkt. Und wenn natürlich das Heck dann unruhig ist, dann verliert man sehr, sehr schnell das Vertrauen. Er hat da schon wieder eine aufsteigende Form gezeigt. Bin jetzt mal gespannt, wie er bei den nächsten beiden Rennstrecken, die er auch kennt, ob er dann wieder zu der Form findet, die er eigentlich so in Montreal hatte.
Russell, Stichpunkt Duell mit Leclerc. Leclerc hat ja danach eine Strafe dann 5 Sekunden dafür gekriegt, die aber keinen Unterschied im Ergebnis gemacht hat, weil er eh so viel Vorsprung hatte. Wie hast du das gesehen? War die Strafe gerechtfertigt? Russell mal wieder lautstark am Funk.
Ja, also ich meine, er hat es natürlich provoziert, klar, der macht das Gleiche wieder Verstappen, der sich sofort laut beschwert und dann vielleicht noch einen Schlenker zu viel macht. Aber hier muss man wirklich sagen, Leclerc hat, als beide schon auf der Bremse waren, nochmal die Spur gewechselt. Das ist okay und 5 Sekunden sind jetzt auch nicht die Welt. Wie gesagt, wenn einer auf der Geraden noch ein paar Mal die Spur wechselt, okay, da kann man reagieren hinten, aber wenn der Russell war ja auch schon am Limit auf der Bremse und dann fährt einer davor das Auto, ganz kurz haben sie sich auch berührt noch, die Strafe kann man geben.
Okay, sonst war es ja immer Russell gegen Verstappen. Verstappen hat aber jetzt eigentlich an diesem Wochenende fast gar keine Rolle gespielt. Der hat sich gefreut, als er im Quali auf Platz 8 gelandet ist, weil er in den Trainings nie in die Top 10 gekommen ist. Also Wahnsinn, wenn man das vergleicht. Ja, für den ist die WM jetzt eigentlich gelaufen. Ich glaube, Dr. Marco hat es auch so ausgesprochen. Er war chancenlos. Denkst du, das waren Ausreißer jetzt? Also ich meine, es läuft ja schon die ganze Zeit nicht gut, aber dass es so schlecht läuft, das war wirklich so mit das schlechteste Wochenende diese Saison. Ja. War das ein Ausreißer oder glaubst du, die müssen sich jetzt noch mehr Sorgen machen, als sie sich ohnehin schon machen müssen?
Ja, ganz am Anfang, Verstappen hatte natürlich ein turbulentes Wochenende irgendwo. Am Donnerstag hat er endgültig gesagt, er bleibt bei Red Bull für 2026, was natürlich eine gewisse Erleichterung für die Mercedes-Piloten ist, vor allem für Antonelli, weil der wäre wahrscheinlich fällig gewesen. Russell hat ja immer behauptet, er hatte eigentlich nie die Sorge. Er hat dann doch mal zugegeben, dass die letzten 6 Monate oder das letzte Jahr eigentlich schon ein bisschen anstrengend war, weil man da eine gewisse Ungewissheit gelebt hat. Jetzt zu Verstappen zurück, also gerade spricht der Red Bull das Vertrauen aus und dann geht gar nichts. Der Abstand, den er hatte, und fangen wir mit dem Training an, der spricht dafür, dass er die Reifen nicht auf Temperatur gekriegt hat. Also bei so großen Abständen und vor allem dann bei einem Fahrer der Klasse von Verstappen, so viel Rückstand hast du nicht, weil das Auto ein bisschen schlechter ist. Da geht es um 2-3 Zehntel. Hier, das war ja wirklich richtig, die waren ja nirgendwo. Und er hat ja gesagt, er hat das ganze Wochenende keinen Grip gefunden. Egal, was sie am Setup gemacht haben, die Rundenzeit war immer die gleiche. Das Auto hat schon reagiert. Also es ist entweder mehr ins Untersteuern oder weniger oder mehr ins Übersteuern oder weniger. Aber das Resultat war immer das gleiche, die Rundenzeit blieb gleich. Und deswegen war er froh um Platz 8, weil er in den ganzen Trainings davor meistens auf Platz 10 war. Er hat sogar einmal ein Duell gegen Tsunoda verloren, was ja schon wirklich ein kleines Weltwunder ist. Also man hat gesehen, er kommt da nicht zurecht. Dann hat man gedacht, naja, im Rennen dann mit viel Sprit an Bord, wird auch nicht so schnell gefahren. Die Reifen bleiben länger drauf, die kommen dann schon mal irgendwann ins Fenster und da wird er vielleicht das Feld von hinten aufrollen. Und am Anfang sah es auch so aus. Hat er da super überholt, muss man wirklich sagen, Schikane. Kein anderer hat das gemacht, hat immer wieder funktioniert. Wie gesagt, ich verstehe auch nicht, dass die anderen Teams nicht ihren Fahrern gesagt haben, hey, passt mal auf, der probiert das immer dort. Also blieb dann erst hängen an Bortoleto. Der hatte vielleicht den Tipp gekriegt, möglicherweise ist er sein bester Kumpel. Der hat ihn nicht vorbeigelassen. Dann musste man Verstappen früh reinholen und das war dann schon das Verderben. Er fiel wieder in einen DRS-Zug rein, in einen anderen. Zum Schluss hing er hinter dem Lawson. Ich finde es gut, dass der Lawson erstmal sich 20 Runden lang wehrt gegen den Verstappen. Schon deshalb, weil sich Toro Rosso damit mal dem Vorwurf nicht mehr aussetzt, eigentlich nur quasi der Wasserträger von Red Bull zu sein. Also früher, glaube ich, hätte es dann Funkspruch gegeben und der Verstappen wäre 0,x an dem Lawson vorbei gewesen. Also das war jetzt wirklich, da haben zwei Teams separat für ihre eigenen Interessen gekämpft. Das war eine gute Sache. Also wie gesagt, ich glaube, Verstappen war besser als dieser 9. Platz im Rennen. Ja, der hatte schon den Speed, aber er kam einfach nicht vor, weil er eben in dem Zug drin hing. Und was ganz, ganz schwierig für ihn war, und das trifft dann auch auf Hülkenberg später zu, jeder, der eine Aufholjagd starten wollte, und beide waren ja auf einer Zwei-Stopp-Strategie, traf auf Leute, die partout ein Einstopprennen fahren wollten. Mhm. Und die haben das Tempo bestimmt. Mhm. Ja. Und Alonso war an der Spitze des Zuges, meisterhaftes Rennen, wirklich. Also wenn man sich das mal anschaut, kommen wir vielleicht bei Alonso nochmal dazu. das zeigt, wie gut der Kerl ist, was der für einen Überblick hat.
Aber da stellt sich ja die Frage, hätte Verstappen sich retten können, wenn er auch eine Einstoppstrategie gefahren wäre? Laurent Mekies hat hinterher so ein bisschen drüber geredet und hat gemeint, ja, sie haben ja ganz kurz drüber nachgedacht. Allerdings ist Verstappen ja auch als erster aus den Top Ten in die Box gekommen. Das heißt, er hatte noch eine wahnsinnig lange Distanz, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Runden. Ocon hat es vorgemacht mit, glaube ich, 55 Runden auf dem harten Reifen. Ja. Aber da ist natürlich wieder das Ding, naja, der Reifen baut ab und dann hast du auch gelitten.
Also Ocon hat in den letzten drei Runden gelitten. Man kann das sehen, er hat da, glaube ich, noch drei oder vier Plätze dann verloren. Da waren die Reifen wirklich durch. Antonelli ist ja 51 Runden, glaube ich, gefahren auf dem, oder nee, 49. Mhm. In Runde 21 kam der rein. Bei dem hat es gerade so gereicht. Der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt gegen Hatscher, glaube ich, war dann 11. dann. Also das war sicher... wäre sicher ein Risikospiel gewesen, vor allem weil der Red Bull eben auch nicht so toll war jetzt. Ein schlechteres Auto hilft da nicht. Also ich glaube, wenn er ein Einstopprennen gefahren wäre, hätte ihm auch nichts geholfen, weil er hinter diesen ganzen Leuten steckte, die eh alle Einstopprennen gefahren sind. Bortoletto war ja auch auf einem Stopp, also an dem ist er eh nicht vorbeigekommen. Also ich glaube, viel mehr war da nicht zu machen.
Okay. Hingegen ein echtes Wunder gab es bei Aston Martin. Es fing ja schon damit an, dass Fernando Alonso das erste Training ausgesetzt hat. Der alte Mann, der Formel-1-Opa, wie man eigentlich mittlerweile sagen kann, mit 44, am Dienstag vor dem Rennen ist er 44 geworden, hatte Muskelschmerzen im Lendenbereich und sich dann ein bisschen geschont. Und in Spa, glaube ich, was meinen Sie, letzte Reihe?
Beide letzte Reihe.
Und dann plötzlich auf den Plätzen 5 und 6 und im Rennen dann 5 und 7.
Ja.
Wie ist das zustande gekommen?
Ja, also nochmal kurz auf Alonso mit seinen Rückenbeschwerden. Das ist eine alte Geschichte eigentlich. Der letztes Jahr schon, man erinnert sich, in Mexiko ist er ausgeschieden. Das war ein Magenproblem. Er flog ja dann zurück nach Europa, kam dann nach Brasilien im letzten Augenblick. Da war das Magenproblem auskuriert, aber schon im Training hat er wieder Schwierigkeiten mit dem Rücken gekriegt. Er hat da irgendwie muskuläre Verspannungen. Da war es wirklich spitz auf Knopf, ob nicht doch dann der Drugovic fahren soll. Er hat sich dann durchgebissen. Da war es noch das Ende der Saison. Jetzt hat er Glück, dass die Sommerpause kommt. Also das ist so eine gewisse Schwachstelle von ihm. Man hat dann gesagt, gehen wir ihm so wenig Runden wie möglich in den freien Trainingssitzungen. Er ist auch im zweiten und dritten Training relativ wenig gefahren. Er ist im zweiten Training hat er den Long Run von Stroll fahren lassen, damit er da so wenig wie möglich fährt. Umso erstaunlicher ist, wie du schon sagst, da stehen zwei Aston Martin in der dritten Reihe. Und wenn man sich jetzt mal die letzten sechs Rennen anschaut, haben die ja immer gepunktet bis auf Spa. Spa war ein kompletter Ausreißer ins Negative, ähnlich jetzt wie bei Red Bull, die ja auch jetzt diesen einen Ausreißer hatten. Das kann passieren. Ich glaube, der Aston Martin hat schon zugelegt. Die hatten seit Imola 3-4 Upgrades, auch in Summe schon größere Upgrades. Und jetzt zuletzt war noch ein Frontflügel dran und Alonso hat gesagt, so langsam kapieren wir sie jetzt. Man merkt jetzt, das greift. Ich glaube auch, dass der Aston Martin in der zweiten Saisonhälfte eine deutlich bessere Rolle spielen wird. Für mich hat er noch gute Chancen, auf Platz 5 zu fahren in der WM. Jetzt ist die große Frage, hat Newey da einen Einfluss? Wird natürlich vom Team verneint, nee, der ist auf dem 26er Auto, aber gibt natürlich auch Tipps. Und gerade weil jetzt gerade im Bereich des Frontflügels zuletzt noch einiges passiert ist, da könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht Adrian Newey den einen oder anderen entscheidenden Tipp mitgegeben hat. Wie gesagt, die Autos sind ja auch plötzlich besser geworden im Reifenverschleiß oder in der Reifenabnutzung. Normalerweise, das kam ja auch schon letztes Jahr mal vor, dass sie im Training ganz ordentlich waren, aber dann sind sie halt im Rennen nach hinten durchgereicht worden, weil meistens die Hinterreifen überhitzt haben. Das ist jetzt fast nicht mehr der Fall. Sie sind wieder ein Einstopprennen gefahren, von vornherein so geplant. Und wie gesagt, dann der alte Meister hat es wahnsinnig, wirklich, am Anfang hat er den Norris und den Russell hat er noch relativ schnell vorbeifahren lassen, weil er weiß, mit denen kann er sich nicht messen da mit seinem Auto und da verschwendet er keine Energien und dann fängt er an, erstmal einen DRS-Zug hinter sich zu organisieren. Entschuldigung, weil er genau weiß, die können eh nicht überholen. Und er wollte die Schnellen in dieser Gruppe, Verstappen und Hamilton, die wollte er irgendwie neutralisieren, damit die nicht weiter nach vorne kommen. Weil er wusste ganz genau, wenn die hinter mir sind, die könnten mich vielleicht überholen. Also die sollen da mal ruhig da hinten im Verkehr stecken bleiben. Dann hat sich aber herausgestellt, dass Hülkenberg, der ja sehr, sehr früh drin war und wieder mit seiner alten Taktik in die Punkte fahren wollte, was auch zunächst, ich war mir sicher, der schafft es, der fuhr ja irre Rundenzeiten. Der hat auf das Mittelfeld 1,5 Sekunden pro Runde aufgeholt und war eigentlich schon nach, keine Ahnung, 15, 16 Runden wieder dran am Ende des Feldes. Und das haben die natürlich auch gemerkt bei Aston Martin. Und Alonso hat dann im richtigen Moment das Tempo angezogen, damit er das Boxenstoppfenster so hält, dass er vor dem Hülkenberg wieder rauskommt. Er dachte natürlich auch, dass viel mehr ein Zweistopprennen machen. Aber dann war er an der Spitze des Feldes und hat dann das bis ins Ende gemanagt, kann man sagen.
Ja, was ich einfach auch erstaunlich finde, man muss sich das mal vor Augen halten, er ist 44, Lance Stroll, ich glaube Ende 20, Mitte, Ende 20, er hat jedes Quali-Duell gegen ihn gewonnen und der Mann fährt sein halbes Leben Formel 1, kann sich immer noch motivieren. Also ein Wahnsinn, was der Alonso eigentlich leistet.
Ja, ich glaube, jetzt hat er Blut geleckt. Er merkt es auch. Das Auto wird besser. Es wird auch noch ein paar Rennstrecken geben. Jetzt Zandvoort ist die nächste ähnliche Strecke wie in Budapest. Da kann er vielleicht auch noch mal mit Glück, wenn es irgendwie die Umstände blöd laufen, vielleicht doch noch mal auf dem Podium fahren. Und dann ist natürlich seine ganz, ganz große Hoffnung das nächste Jahr. Alles beginnt bei Null. Wir haben Adrian Newey im Technikbüro sitzen. Honda ist eine bekannte Größe. Wir haben vielleicht mit Aramco den besten Sprit. Also ich glaube, jetzt leckt er noch mal Blut. Und der will diese eine Saison, die will er noch haben. Und da will er auf jeden Fall noch mal einen Grand Prix gewinnen. Jeder wünscht es ihm ja. Also der Witz war ja, er fährt dieses Rennen 22 Jahre, nachdem er seinen ersten Grand Prix gewonnen hat. Das war ja genau am Hungaroring. Ja. Also absolut, da muss man den Hut ziehen vor.
Ja, Wahnsinn. Alonso ist aber mittlerweile auch so ein bisschen in der Nachwuchsarbeit tätig. Gabriel Bortoleto gehört zu seinem Fahrerpool, die er da beobachtet und betreut. Und der ist ja wirklich ein Wahnsinnsrennen gefahren, Sechster geworden im Sauber. Hülkenberg da hingegen auf Platz 13 gelandet. Eigentlich war Hülkenberg so das ganze Wochenende immer dem Bortoleto unterlegen.
Ja, bis auf den Freitag. Am Freitag fuhr Hülkenberg wirklich den zweitschnellsten Long Run, also im McLaren-Sandwich. Die Leute haben sich gedacht, was ist hier passiert? Und das war jetzt nicht irgendwie fake, dass er dann mit weniger Sprit rumgefahren wäre. Die waren wirklich so schnell. Und der Sauber ist sehr, sehr gut auf dieser Strecke. Der, ähnlich wie der McLaren, mittelschnelle Kurven kann der. Das ist auch ein gutes Zeichen für Zandvoort. Und wie gesagt, da lief alles perfekt für Hülkenberg, auch noch im dritten Training. Während bei Bortoleto am Freitag war es noch so ein bisschen mit Ecken und Kanten. Dann hat man das Auto komplett umgebaut. Sauber hat die Sperrstunde gebrochen von Freitag auf Samstag. Plötzlich lief es besser. Bortoleto hat aber schon in den letzten Rennen angedeutet, der Junge kann was, der lernt unglaublich schnell. Der schaut natürlich unglaublich drauf, was der Hülkenberg macht, weil er weiß, der ist gut. Und schaut sich da vielleicht sogar ein bisschen zu viel ab. Im Qualifying ist er zurzeit besser. Jetzt hat er es wieder ins Q3 geschafft, wie schon in Spa. Hülkenberg ist im Q1 raus. Wie gesagt, auch er hat dann gesagt, plötzlich war das Auto wie verwandelt im Vergleich zum dritten Training und blieb dann auf 19 hängen. Bortoleto hat das sauber zu Ende gefahren, immer hinter seinem Chef da Alonso hergezuckelt und hat das Einstopprennen gut durchgebracht. Für ihn war es ein eher langweiliges Rennen, würde ich jetzt mal sagen, während Hülkenberg da von hinten nach vorne kommen wollte. Aber was diesmal eben nicht funktioniert hat, und das hat ja bei ihm schon 4 oder 5 Mal vorher funktioniert, war, dass so viele Einstopper mit im Feld waren. Und das hat natürlich, die haben von Haus aus mal, waren die vor den 2 Stoppern. Und deswegen hat die Taktik nicht funktioniert. Er geriet dann auch in den Verkehr und kam nicht nach vorne.
Hülkenberg hat sich aber auch nicht super wohl mit dem Auto gefühlt im Rennen. Der hatte ja erst diese Strafe wegen dem Fehlstart, weil er da scheinbar gerollt ist. Wobei, da haben wir nichts gesehen.
Nee, er hat gesagt, er hat den ersten Gang ein bisschen zu spät eingelegt und dann ruckt das Auto manchmal an. Und da war vielleicht schon der Sensor aktiviert in der Startbox. War Pech für ihn.
Aber die 5 Sekunden haben ja auch nichts geändert. Nee. Weil
wie gesagt, er ist ans Ende des Feldes, er war immer im DRS-Zug, deswegen hat sich das Auto wahrscheinlich auch für ihn schlechter angefühlt. Als er freie Fahrt hatte, war er schon gut unterwegs.
Denkst du, Sauber ist auch ein Kandidat für Platz 5?
Auf jeden Fall. Jetzt. Also man muss ja sagen, Williams schwächelt ein bisschen, obwohl sie in Spa gut waren. Aber die sind halt nur auf ausgewählten Strecken richtig gut. Die anderen haben aufgeholt. Also Sauber, Toro Rosso ist auch immer dabei und vor allem jetzt Aston Martin. Also Williams muss sich da schon warm anziehen für die letzten 10 Rennen. Da kann durchaus noch was gehen.
Jetzt erstmal Sommerpause nach diesem Doubleheader wieder. Was erwartet uns so in den restlichen 10 Rennen der Saison?
Na, wie gesagt, es werden jetzt kaum noch Upgrades kommen. Ein paar Kleinigkeiten. Wie Alonso schon sagte, ist jetzt ein bisschen so fest zementiert. Und jetzt hängt es davon ab, wie man das Wochenende exekutiert, wie man das Setup hinkriegt. Vielleicht kann man das Auto, was man hat, noch ein bisschen optimieren durch andere Konfigurationen, die man schon hat. Ansonsten liegt es jetzt an den Fahrern und Ingenieuren, wirklich das rauszuholen aus dem Paket, das man hat. Kann interessant werden. Ich meine, vorne ist klar, das Duell geht weiter. Das wird auch ein Duell bleiben. Verstappen kann also nur noch drauf aus sein, vielleicht hier und da mal ein Rennen zu gewinnen. Das gleiche gilt für Ferrari und Russell. Da wird es ein paar Strecken geben, da sind die besser. Zum Beispiel Mercedes erwarte ich stark in Baku, in Singapur und Las Vegas. Ferrari erwarte ich stark in Monza. Verstappen kann vielleicht, Austin oder in Interlagos glänzen. Es wird auch vielleicht noch mal ein Regenrennen geben. Also insofern, die Spannung liegt ganz vorne. und dann eigentlich in diesem Sechserpack da hinten. Ja, weil da geht es wirklich rauf und runter. Wie gesagt, die Upgrades sind durch und jetzt hängt es daran, wer da das Wochenende am besten durchkriegt.
Ja, danke Michael, es war wieder eine große Freude. Ja, wir sind interessiert, was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare, wer wird jetzt in den restlichen 10 Rennen noch glänzen können? Denkt ihr, Hamilton ist viel zu hart mit sich ins Gericht gegangen und kann der sich wiederholen? Schafft Verstappen überhaupt noch irgendwie eine große Glanzleistung? War das ein Ausreißer? Ja, sagt uns einfach, was ihr denkt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir sagen soweit danke fürs Zuschauen und ciao.
Servus.